Rechnen mit Zeichen, Alan Turings Erfindung des Rechnens als Schrift. Alan Turing wurde 1912 geboren und starb 1954 im Alter von 42 Jahren, wenn ich es recht erinnere oder weiß, an einem vergifteten Apfel. Turing war eine ungewöhnliche Persönlichkeit und einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Mit seinen Arbeiten zu den Grundlagen der Mathematik und zur Computerwissenschaft erlangte er ebenso Weltruhm wie mit seinen Beiträgen zur Entschlüsselung der deutschen Chiffriermaschine Enigma im Zweiten Weltkrieg. Arbeiten und Aussagen von so großer Wirkkraft wie diejenigen Turings zur Frage der Berechenbarkeit und zur künstlichen Intelligenz bergen immer ein Geheimnis. Was ist das für eine Gedankenwelt, in der solche Funde gemacht werden können? Und was war das für ein Geist, der sich in dieser Welt zu orientieren vermochte? Ebenso barg auch seine Arbeitsumgebung in Bletchley Park Geheimnisse. Zum Zweck der Geheimhaltung war ihm Schweigen auferlegt, das ihn in der zweiten Hälfte seines Lebens begleitete. So ist Turing für uns kein offenes Buch. Turings Klarsichtigkeit kann es deshalb nicht offenbar werden. Ich will aber hier nicht zu Ehren von Alan Turing sprechen, sondern zu Ehren von Wolfgang Keu. Ich weiß, welche Wertschätzung Wolfgang der Person und Persönlichkeit Turings entgegenbringt. Deshalb möchte ich in diesem Kolloquium, in dem auch von der Turing-Galaxis die Rede ist, den Versuch unternehmen, Turings Rechnen mit Zeichen als Erfindung des Rechnens als Schrift zu verstehen. Nicht zum ersten Mal, sondern nun schon zum wiederholten Mal. Da sich aber ein Verständnis tiefliegender, komplexer und allgemeiner Zusammenhänge nie vollständig einstellen kann, weil es immer wieder Perspektiven gibt, die das Betrachtete in einem neuen Licht erscheinen lassen, müssen es wiederholte Blicke sein, die dem Bild, das wir uns von der Sache machen, eine Form geben. Die Wiedererkennung ist es deshalb, die den Blick hier schärfen soll. In seiner 1937 erschienenen Arbeit On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, die Turing als 24-Jähriger schrieb und die den Grundlagen der Mathematik zuzurechnen ist, formulierte das Konzept einer rechnenden Maschine, die wir heute Turing-Maschinen nennen. Im Original heißt es: "We have said that the computable numbers are those whose decimals are calculable by finite means. This requires rather more explicit definition. No real attempt will be made to justify the definitions given until we reach paragraph 9. For the present, I shall only say that the justification lies in the fact that the human memory is necessarily limited. We may compare a man in the process of computing a real number to a machine which is only capable of a finite number of conditions, Q1 to QR, which will be called M configurations. The machine is supplied with a tape, the analog of paper, running through it and divided into sections called squares, each capable of bearing a symbol. At any moment, there is just one square, say the Rth, bearing the symbol SR, which is in the machine. We may call this square the scanned square. The symbol on the scanned square may be called the scanned symbol. The scanned symbol is the only one of which the machine is, so to speak, directly aware. However, by altering its M configuration, the machine can effectively remember some of the symbols which it has seen or scanned previously. This possible behavior of the machine at any moment is determined by the M configuration QN and the scanned symbol SR. This pair, QN SR, will be called the configuration. Thus, the configuration determines the possible behavior of the machine. In some of the configurations in which the scanned square is blank, that is, bears no symbol, the machine writes down a new symbol on the scanned square. In other configurations, it erases the scanned symbol. The machine may also change the square which is being scanned, but only by shifting it one place to the right or the left. In addition to any of these operations, the M configuration may be changed. Some of the symbols written down will form the sequence of figures which is the decimal of the real number which is being computed. The others are just rough notes to assist the memory. It will only be those rough notes which will be liable to erasure. It is my contention that these operations include all those which are those in the computation of a number. The defense of this contention will be easier when the theory of the machine is familiar to the reader. Es gibt viele Varianten von Turing-Maschinen, die in dem, was sie leisten, ohne Unterschied sind. Deshalb kommt es hier auf viele Einzelheiten der Beschreibung nicht an. Die zitierte Textpassage zeigt gut, wie Turing die Essentials des von ihm entwickelten Begriffs des Rechnens denkt. Das Band, das Tape, das dem Papier entspricht. Die Aufteilung des Bandes in Felder, in Squares, die die Bandinschrift diskret und eindeutig lesbar macht. Die Symbole, die Symbols, die als Zeichen auf das Papier geschrieben werden oder auf dem Papier gelöscht werden können. Die Endlichkeit im Prozess des Rechnens, es gibt eine feste, endliche Zahl von Zuständen als Gedächtnis der Historie des Prozesses, ein einzelnes Symbol im Bewusstsein der Maschine, die Endlichkeit der Bandinschrift zu jedem Zeitpunkt einer diskreten und linear definierten Zeit. Die Beschränkung auf drei grundlegende Operationen, das Lesen eines Zeichens, das Schreiben eines Zeichens und das Löschen eines Zeichens. Die Beschränkung auf elementare Bewegungen beim Lesen und Schreiben, ein Feld nach links oder ein Feld nach rechts. Nimmt man an, wie man es heute auch allgemein tut, dass ein leeres Feld nicht kein Zeichen enthält, sondern das Zeichen blank, dann reduziert sich die Zahl der Operationen auf zwei, das Lesen und das Schreiben eines Symbols. Denn dann entspricht dem Löschen eines Zeichens das Überschreiben. In diesem Blick auf das Rechnen, der im Rechnen das Rechnen eines Menschen sieht und im Prozess des Rechnens einen Vorgang, der als Folge von Veränderungen der Zustände einer Maschine und einer Bandinschrift aufgefasst werden kann, als Folge von Moves, wie er das nennt, steckt das Neue, das Rechnen als Ausführung elementarer Lese- und Schreiboperationen. Turings Aufsatz über die berechenbaren Zahlen steht nicht isoliert, sondern in einem aktuellen Diskurs zur Frage der Berechenbarkeit und der Suche nach einer Lösung des sogenannten Entscheidungsproblems. Das Entscheidungsproblem wurde von Hilbert als die Frage beschrieben, ob eine Formel seines engeren Funktionenkalküls gültig ist oder nicht. Diesen engeren Funktionenkalkül bezeichnen wir heute als Prädikatenlogik erster Stufe. Gödel hatte mit seinem Vollständigkeitssatz gezeigt, dass die Prädikatenlogik erster Stufe einen korrekten und vollständigen Kalkül besitzt. Hilbert sah im Entscheidungsproblem das fundamentale Problem der mathematischen Logik, weil sich mit einer Lösung dieses Problems, so vermutete er, klären würde, ob wenigstens im Prinzip alle mathematischen Fragen auf eine vollständig mechanische Weise gelöst werden können, wie Martin Davis das in seinem Sammelband von Originalartikeln aus dieser Zeit formuliert. Hilbert war überzeugt, dass dann, wenn es überhaupt Probleme gab, die nicht effektiv lösbar waren, das Entscheidungsproblem zu diesen gehören müsste. Gestützt auf Gödels Vollständigkeitssatz bewies Church 1936 in seiner Arbeit An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory, dass neben anderen auch das Entscheidungsproblem nicht effektiv lösbar ist. Das heißt, es kann keinen Algorithmus geben, der die Gültigkeit von Ausdrücken des engeren Funktionenkalküls entscheidet. Außerdem findet sich in dieser Arbeit die erste Form der sogenannten Churchschen These. Er schreibt: There is a class of problems of elementary number theory which can be stated in the form that it is required to find an effectively calculable function f of n positive integers, such that f of x1 to xn equals 2. It is necessary and sufficient as is a necessary and sufficient condition for the truth of a certain propositional elementary. Ich lese das nochmal. There is a class of problems of elementary number theory which can be stated in the form that it is required to find an effectively calculable function f of n positive integers such that f of x1 to xn is equal to 2 is a necessary and sufficient condition for the truth of a certain proposition of elementary number theory involving x1 to xn as a free variable, as free variables. The purpose of the present paper, formuliert etwas später im Text, is to propose a definition of effective calculability which is thought to correspond satisfactorily to the somewhat vague intuitive notion in terms of which problems of this class are often stated, and so to show by means of an example that not every problem in this class is solvable. Das, denke ich, ist die erste Form der Churchschen These. Church zeigt, um seinen Vorschlag zu stützen, dass der Begriff der effektiv berechenbaren Funktion sowohl durch den schon bekannten Begriff der Lambda-Definierbarkeit als auch durch den dazu äquivalenten auf Gödel und Habrand zurückgehenden Begriff der Rekursivität erklärt werden kann. Lambda-Definierbarkeit ist im Lambda-Kalkül erklärt, der es erlaubt, bestimmte partielle Funktionen durch Abstraktion und Funktionsapplikation zu beschreiben, während Rekursivität die Auswertung von Funktionen bezeichnet, die durch bestimmte Gleichungsschemata beschrieben werden. Weitgehend unabhängig davon beweist auch Turing die Unlösbarkeit des Entscheidungsproblems, wobei er die Berechenbarkeit einer Funktion durch die Existenz einer sie berechnenden Turing-Maschine erklärt. Da wiederum Turing-Berechenbarkeit, wie wir es heute ausdrücken, und Lambda-Definierbarkeit äquivalent sind, was Turing in seiner Arbeit über die berechenbaren Zahlen und in einer anschließenden Ausarbeitung gezeigt hat, kommt es zu der heute gängigen Formel der Churchschen These. Eine Wortfunktion, das heißt eine partielle Funktion f, die bezogen auf ein gegebenes Alphabet Wörter auf Wörter abbildet, ist genau dann im intuitiven Sinne berechenbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die sie berechnet. In dieser Fassung der Churchschen These drückt sich die Anerkennung aus, die Turing mit seinem Berechnungsmodell gewonnen hat. Gödel bestätigt 1964 in einem Postskriptum zu seiner 30 Jahre zuvor gehaltenen Vorlesung On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Systems aus dem Jahr 1934, dass das Konzept der Turing-Maschine die befriedigendste Lösung eines mechanischen Verfahrens sei, und dass es erlaube, den Begriff eines formalen Systems allgemein und in adäquater Weise zu definieren. Hier steht der maschinelle Charakter des Rechnens im Vordergrund, dessen Bedeutung sich 1964 längst bestätigt hatte. Die Turing-Maschine wurde nicht nur zum fundamentalen Konzept der Theorie der Berechenbarkeit und später auch der Komplexitätstheorie, sondern bildet bis heute das prominenteste Konzept des Computers, dessen Entwicklung als Universalrechner sich in den 40er Jahren vollzog. Die Churchsche These erklärt nicht, was allgemein Rechnen ist. Sie ist auch keine Norm des Rechnens, denn sie verlangt nicht, dass wir Turing-Maschinen benutzen müssen, wenn wir rechnen. Sie erklärt Rechnen nur exemplarisch und unterstellt, dass jedes Rechnen mit anderen Mitteln, das den Anspruch hat, ein Rechnen zu sein, in das Rechnen einer Turing-Maschine übersetzt werden kann. Für diese Übersetzung lässt sie jede erdenkliche Freiheit. Eine solche Übersetzung muss nicht selbst effektiv sein, es muss sie nur geben. Stattdessen erklärt die Churchsche These, was Berechenbarkeit ist. Da der Begriff des im intuitiven Sinne Berechenbaren jedoch keine mathematische Definition haben kann, weil jede solche Definition zwar die Vorstellung des Intuitiven explizieren würde, sich aber selbst wieder der Frage stellen müsste, ob denn das, was sie definiere, auch der Intuition des Rechnens entspreche, kann die Churchsche These niemals bewiesen werden. Dass sie dennoch weitgehend akzeptiert wird, verdankt sie einerseits der Tatsache, dass die vielen anderen Berechnungsmodelle, die entwickelt wurden, als zu Turing-Maschinen äquivalent nachgewiesen werden konnten, und andererseits ihrer Überzeugungskraft. Kein anderes Berechnungsmodell entspricht der allgemein verbreiteten intuitiven Vorstellung des Rechnens in gleichem Maße. So wie eine Rechnung auf dem Papier durch eine Niederschrift, durch einen Menschen ausgeführt wird, vollzieht sich auch das Rechnen einer Turing-Maschine als ein elementarer Akt des Schreibens. Was Turing-Maschinen gegenüber den konkurrierenden Modellen der Lambda-Definierbarkeit und der Rekursion auszeichnet, ist die Natur der dem Rechnen zugrunde liegenden Datenstruktur. Rekursive Funktionsschemata beschreiben Operationen der Ersetzung und Auswertung über den natürlichen Zahlen und ihre Arithmetik. Lambda-Ausdrücke sind formale Ausdrücke, deren Transformationen Substitutionen sind, die das Anwenden von Funktionen widerspiegeln. In beiden Fällen sind die formalen Größen, die durch das Rechnen manipuliert werden, Bezeichnungen für mathematische Gegenstände, nämlich für Zahlen und Funktionen. Turing-Maschinen dagegen operieren auf Zeichen, denen keine mathematische Bedeutung zukommt, sondern nur die Rolle eines lokalen Gedächtnisses im Verlauf der Berechnung. Für sich genommen sind diese Zeichen bedeutungslos, rough notes to assist the memory, hat er das genannt. Ihr Sinn steckt ausschließlich in ihrem operationalen Kontext. Es gibt nichts, was sie bezeichnen. Man kann die Diskussion zum Begriff der Berechenbarkeit in den 30er Jahren nicht von den Fragen der Grundlagenmathematik trennen, die damals verhandelt wurden. Es ging um mathematische Theorien und formale Systeme der Beweisführung. Hilberts Datenstruktur bestand aus Zahlen, Zeichen, Variablen, formalen Ausdrücken, Axiomen und Beweisen. Es ist daher kein Wunder, dass auch die Diskussion um die Berechenbarkeit auf dieser Ebene geführt wurde und dass die Church'sche These in Church erster Fassung über zahlentheoretische Funktionen spricht. Da es sich bei den Elementen von Hilberts Datenstruktur ausschließlich um Größen sprachlicher Natur handelt, die textuell dargestellt werden, muss man im Operieren mit diesen Größen nicht unbedingt ein Operieren mit mathematischen Größen sehen, sondern kann dieses Operieren auch als das auffassen, was dabei für jedermann sichtbar wird, als ein Operieren mit den Darstellungen durch Zeichen und Wörter. Diesen Gedankenschritt hin zum phänomenalen Charakter des Rechnens, der nicht mehr den menschlichen Interpreten braucht, sondern der auch einer Maschine zugänglich gemacht werden kann, diesen Gedankenschritt hin zur symbolischen Oberfläche, zum beinahe schon naiv erscheinenden Rechnen als Schrift, hat Turing vollzogen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Moves seiner Maschinen von den Transformationen in Churchs Lambda-Definierbarkeit und den Schemaauswertungen in Gödels Rekursion. Nicht, dass jene nicht auch von ihrer mathematischen Bedeutung befreit und auf der Wortebene betrachtet werden könnten, aber so werden sie nicht gesehen. Turing-Maschinen sind endliche Größen. Erstens gibt es nur endlich viele verschiedene Symbole, die auf das Band geschrieben werden. Eines wäre genug, zwei sind jedoch gebräuchlich, sieht man mal von dem Blank als dem dritten Symbol ab. Zweitens werden nur endlich viele verschiedene Zustände unterschieden. Drittens ist das Maschinenprogramm endlich, das heißt, die Zahl der Instruktionen, die die Moves der Maschine bestimmen, ist endlich. Und viertens kann durch die zeitabhängigen Rechenschritte zu jedem Zeitpunkt nur ein endlicher Teil des Bandes beschrieben sein. Andererseits ist das Band in seiner Ausdehnung unbeschränkt, das heißt, es stehen abzählbar unendlich viele Felder zur Verfügung und auch die Anzahl der Rechenschritte ist nicht beschränkt. Das heißt, es gibt nicht nur unbegrenzt lange Berechnungen, sondern es sind auch nicht terminierende, unendliche Berechnungen denkbar. Die Tatsache, dass Turing-Maschinen in dieser Weise endlich sind, hat zur Folge, dass es nur abzählbar unendlich viele essentiell verschiedene Maschinen gibt. Da es zu jeder Wortfunktion, die berechenbar ist, eine Turing-Maschine geben muss, die sie berechnet, kann es deshalb auch nur abzählbar unendlich viele berechenbare Wortfunktionen geben. Das heißt, so viele, wie es natürliche Zahlen gibt. Andererseits gibt es aber für jedes Alphabet überabzählbar viele Wortfunktionen. Das heißt, so viele, wie es reelle Zahlen gibt. Daraus erkennen wir, dass die berechenbaren Wortfunktionen unter den Wortfunktionen dünn gesät sind, das heißt, fast keine Wortfunktion ist berechenbar. Durch die Endlichkeit der Maschinen sind dem Rechnen also enge Grenzen gesetzt. Eine ähnliche Bilanz könnten wir auch für das Schreiben und die Schrift aufstellen. Allerdings kann es keine unendlichen Schreibprozesse geben und noch nicht einmal sehr lange. Praktisch gilt das natürlich auch für die Rechenprozesse von Turing-Maschinen, denn wenn sie einen Sinn haben sollen, müssen ihre Ergebnisse irgendwann interpretiert werden können. Lange Rechenzeiten und erst recht ihre Unendlichkeit sind deshalb nur eine Denkmöglichkeit. Nichts, was sich als ein Rechnen mit Wörtern ausdrücken lässt, kann nicht auch als ein Rechnen in der Arithmetik der natürlichen Zahlen ausgedrückt werden. Unsere Vorstellungen, nach denen wir in Zahlen, Anzahlen, Ausdehnungen, Anzahlen und Ausdehnungen sehen, und die mit der Arithmetik notwendig verbundene Kodierung versperren jedoch den Blick für das Rechnen auf der Metaebene. Turing zeigte mit der Konstruktion der universellen Turing-Maschine, dass auch die Arbeit von Turing-Maschinen durch eine Turing-Maschine beschrieben werden kann. Die universelle Turing-Maschine ist also in der Lage, die Arbeit einer beliebigen anderen Turing-Maschine auszuführen, wenn ihr diese Maschine in der Form eines Wortes als Eingabe gegeben ist. Turing-Maschinen aber selbst als Wörter aufzuschreiben, ist angesichts der Endlichkeit der Maschinen problemlos. Man schreibt einfach die endlich vielen Instruktionen des Maschinenprogramms hintereinander weg. Dann steht auf dem Band die Beschreibung einer Maschine, die dadurch direkt gelesen und in ihren Moves ausgeführt werden kann. Die Maschine wird dadurch zur Vorschrift des Rechnens, die selbst geschrieben und gelesen werden kann. Maschinen rechnen also nicht nur, sondern sie sind auch Algorithmen. Dadurch ist die universelle Turing-Maschine zum Konzept des Universalrechners geworden, zum Konzept des Computers, der frei programmiert werden kann. Den Programmen entsprechen dabei gerade die Maschinen. Die operationale Beherrschung der Metaebene des Rechnens, die sich im Rechnen als Schrift so anschaulich realisieren lässt, hat nicht nur den Blick, sondern auch den Weg dafür freigemacht, mit Software Software zu verarbeiten und dadurch nicht nur Betriebssysteme, Compiler und Programmgeneratoren zu schreiben, sondern auch Systeme zu entwickeln, die ihr eigenes Management zum Gegenstand ihrer Steuerung und Kontrolle machen. Auch wenn das Rechnen als ein Rechnen als Schrift die kognitiven Beschränkungen der Schrift erbt, insbesondere deren Endlichkeit und Diskretheit, so sind in den Möglichkeiten des Schreibens doch auch alle Möglichkeiten unseres Denkens und unseres Bewusstseins enthalten, die dadurch im Prinzip auch der Maschine zugänglich sind. Aber Maschinen müssen gebaut werden, um zu existieren, oder auch durch andere Maschinen erzeugt. Bei allem Bemühen und auch bei allen Fortschritten, die wir dabei bisher erzielt haben, hier stehen wir erst am Anfang, denn noch steht das Räderwerk unserer Welt auf keinem Turingband. Soweit ist es noch nicht. Es ist ohne Zweifel berechtigt, bei einem Rechenverfahren nach der Begründung zu fragen. Was ist es, das die Schritte einer Rechnung rechtfertigt, lautet die Frage. Rechnen, wie wir es seit jeher verstehen, ist keine nur schreibende Tätigkeit, sondern ein Prozess, der eine Tiefenstruktur besitzt. Dabei sehen wir die sichtbare Niederschrift von Zeichen auf untrennbare Weise mit den tieferen Ebenen des Rechnens verbunden. Diese tieferen Ebenen sind der Maschine aber nicht zugänglich. Ihr Rechnen ist flach. Ihre Lese- und Schreiboperationen werden durch ein Programm gesteuert, das die Maschine ebenfalls liest. Ihre Tätigkeit ist darauf beschränkt, diese Lese- und Schreiboperationen auszuführen. Genau darin liegt ja die Idee des Rechnens als Schrift. Die alltägliche Erfahrung legt es nahe, im Rechnen eine Handlung zu sehen, die in ihrer Ausführung an Regeln gebunden ist und die in ihrem Verlauf auf die Darstellung von Größen Bezug nimmt. Diese Größen repräsentieren Merkmale von Gegenständen, die Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Diese drei Schichten der Referenz, die Merkmale von Gegenständen als unterste Schicht, die sie repräsentierenden Größen als Zwischenschicht und die Darstellungen dieser Größen als oberste Schicht, auf die im Rechnen direkt Bezug genommen wird, bilden die Tiefenstruktur des Rechnens. Diese Schichten des Rechnens lassen sich gut an einer frühen babylonischen Technik der Wirtschaftsführung verdeutlichen. Noch bevor die Schrift entwickelt und verbreitet war, wurden zur Buchführung Zählsteine verwendet. Um die Größe einer Herde zu registrieren, wurden solche Kalkuli in ein Tongefäß eingeschlossen, das später wieder zerschlagen werden konnte, um durch erneute Zuordnung der Steine zu den Tieren festzustellen, ob sich die Herde in der Zwischenzeit vergrößert oder verkleinert hat. Der Gegenstand, die Herde, wird hier im Hinblick auf ein Merkmal, die Vielheit ihrer Tiere, durch eine Größe, die Anzahl, repräsentiert, die eine gegenständliche Darstellung, nämlich in der Form der Steine im Gefäß, hat. Mit der Entwicklung der Schrift entwickelten sich auch Listen, Tabellen, Zahlsysteme, Zahlzeichensysteme und andere Mittel für Verwaltung und Kommunikation. Die Zahlzeichen auf Tontafeln lösten die Kalkuli ab. Dabei stellten die verwendeten Zeichen auch das mit dar, was die bezeichnete Größe repräsentierte, zum Beispiel Tiere, deren Vielheit die Zahl als Anzahl maß, Getreide, dessen Menge die Zahl in Hohlgefäßen maß oder Bier, dessen Menge sie als Anzahl in Krügen maß. Heute würden wir sagen, dass Zahlen als getypte Zahlen notiert wurden. Zahlzeichen waren damit noch nicht Darstellungen, vollständig abstrakter Größen, sondern zugleich auch Darstellungen der Gegenstände und Merkmale, die durch die Größen repräsentiert wurden. Eine Konvention übrigens, die sich in Resten bis heute erhalten hat, wenn man an den Schockeier denkt, eine Maß Bier oder an das Dutzend Austern. Das Mitführen der zugrunde liegenden Gegenstände und Merkmale in den Bezeichnungen der Größen band schließlich das Rechenverfahren an die Gesetzmäßigkeiten der Gegenstände. Das heißt, der Begründungszusammenhang wurde gleichsam mitbezeichnet. Zu einer Trennung der Größen von den Gegenstandsmerkmalen kam es erst später. Mit der Reflexion des Zahlbegriffs verliert sich im Laufe der Zeit die Bindung an konkrete Gegenstände. In der griechischen Mathematik werden die Merkmale, auf die sich das Rechnen bezieht, abstrakter und die mathematischen Fragestellungen werden aus den Zusammenhängen ihrer Anwendung gelöst, in die sie in babylonischer Zeit noch zumeist eingekleidet waren. Die Zahlgrößen des Rechnens repräsentieren bei den Griechen Anzahlen, Proportionen, Strecken, Flächen, Volumina, Zeiten, Steigungen, Gewichte, Geschwindigkeit und alles andere, was gemessen wurde. Aber Beweise und Berechnungen wurden für die jeweiligen Merkmalsbereiche noch getrennt gedacht, denn die Zahlgrößen waren noch nicht vollständig vereinheitlicht. Es gab auch noch kein Zahlsystem, das die Quantitäten aller dieser Gegenstandsmerkmale erfasste. Das lässt sich gut am Problem der irrationalen Zahlwurzel 2 erkennen. Die rationalen Zahlen waren im Prinzip bekannt, und man wusste auch, wie sich die Zahlgröße, die die Gleichung x² gleich 2 löst, als Streckenlänge des geometrischen Mittels von 1 und 2 oder als Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 1 konstruieren lässt. Aber schon in der Schule des Pythagoras war bewiesen worden, dass diese Größe keine rationale Zahl ist, weil sie sich nicht als Verhältnis teilerfremder ganzer Zahlen P und Q darstellen lässt. Die Überlegenheit der Geometrie gegenüber der Arithmetik wurde dadurch augenfällig. So glaubte man und so galten Geometrie und Arithmetik noch als grundlegend getrennte Bereiche des Denkens und der Argumentation. Auch in anderen Fällen trat diese damals nicht auflösbare Inkommensurabilität zutage. So beim Problem der Quadratur des Kreises, die mit Zirkel und Lineal nicht durchführbar ist. Zwar wusste man, wie sich aus jedem Polygon ein Quadrat gleichen Flächeninhalts konstruieren lässt, und man wusste auch, wie sich durch ein fortgesetztes Konstruktionsverfahren Polygone mit immer höheren Eckenzahlen in einen Kreis einschreiben lassen, die die Kreisfläche immer genauer ausfüllen, aber man fand kein Konstruktionsverfahren, das es erlaubte, mit Zirkel und Lineal ein Quadrat zu konstruieren, dessen Flächeninhalt der Kreisfläche gleicht. In unendlichen konvergierenden Folgen selbst Zahlen zu sehen, war den Griechen noch nicht möglich. Ihr Begriff der Zahl war noch stark an die unterschiedlichen Vorstellungen von Anzahl und Verhältnis gebunden und konnten deshalb das Kontinuum der reellen Zahlen noch nicht erfassen. Erst in der Neuzeit gelang es mit der Beherrschung unendlicher Größen, unendlich großer wie unendlich kleiner, dieses Auseinanderfallen des geometrischen und algebraischen Denkens zu überwinden. Und erst mit der systematischen Grundlegung der modernen Mathematik kam es zu einer Vereinheitlichung der Größen, die in der griechischen Mathematik ihren Anfang genommen hatte, aber nicht vollendet werden konnte. 1858 beschrieb Richard Dedekind in einem Vorlesungsskript ein Verfahren, das die irrationalen Zahlen als konvergierende, unendliche Folgen rationaler Zahlen formal konstruiert, die Dedekind-Schnitte. Und in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, als Georg Cantor die Konzepte zur Unterscheidung verschiedener Grade der Unendlichkeit entwickelte, konnte man gegen alle bis dahin bestehende Überzeugung einsehen, dass sich auch Flächen und sogar höherdimensionale Räume bijektiv in jedes reelle Intervall einbetten lassen. Es bedurfte gewaltiger Korrekturen der fest verankerten Vorstellungen der Räumlichkeit, bevor sich die verschiedenen Zahlengrößen, die unsere physikalische und gedankliche Welt beschreiben, in einem kohärenten System abstrakter mathematischer Räume verschmelzen ließen. Mit dieser Vereinheitlichung entwickelten sich zugleich aber auch neue Bezugsgrößen des Rechnens, Folgen und Reihen, Funktionen, Funktionale, Ordnungen, Graphen, Mengen, Kardinalitäten, Räume, Zufallsgrößen, Prozesse, kurz alles, was in den abstrakten Räumen für die Anwendung der Mathematik oder aus theoretischem Interesse in der reinen Mathematik konzipiert und definiert wurde, avancierte zur Bezugsgröße des Rechnens. Mit neuen Bezugsgrößen haben sich zugleich aber auch deren Darstellungen entwickelt. Es entstanden Notationssysteme, die wir heute als mathematische Sprachen verstehen. Rechnungen und Beweise, die ein Buchstabenrechnen waren, wurden auf immer höheren Ebenen der Abstraktion durchgeführt. Sie fanden ihre Rechtfertigung nicht mehr in der interpretierenden Bezugnahme auf die Merkmale konkreter Gegenstände und deren Gesetzmäßigkeiten, sondern in ihrer Beheimatung in abstrakten mathematischen Modellen und Theorien. Mit dieser Entwicklung hin zum Abstrakten, die zugleich die Anwendbarkeit der Mathematik in gewaltigem Maße erweiterte, ging ein systematisches Studium mathematischer Modelle und Theorien einher. Der griechischen Mathematik verdanken wir nicht nur die Abstraktion bei den Größen, auf die sich Rechnen bezieht, sondern auch eine Präzisierung der Rechenverfahren und der Logik. Aus dem mathematischen Stil, Beweise auf Annahmen zu gründen, von dem Platon im Staat spricht, und aus der mathematischen Methode, Theorien auf Axiome, Definitionen und Postulate zu stützen, die Euklid in den Elementen so beispielhaft anwandte, entwickelte sich im Verlauf von 2000 Jahren die Disziplin des mathematischen Beweisens, die Denken und Erfolg der Mathematik so entscheidend bestimmt. Ohne diese strenge Disziplin des Beweisens ist das Rechnen als Schrift, das wir Turing verdanken, nicht denkbar. Die Mengenlehre Georg Cantors ermöglichte am Ende des 19. Jahrhunderts ein Fundament der Mathematik, das in elementarer Weise die ontologischen Grundlagen für das sich entwickelnde System der abstrakten Räume legte. Es war jedoch in seinen Anfängen nicht frei von Paradoxien. Als Bertrand Russell um 1900 schließlich eine Vielheit entdeckte, deren Definition als Menge zu einem Widerspruch führte, der Gedanke einer Menge, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst als Element enthalten und die dementsprechend genau dann Element von sich ist, wenn sie nicht Element von sich ist, und sich dieses Problem nicht mehr durch eine Korrektur an der Interpretation auflösen ließ, war Cantors Fundament erschüttert. Durch die Axiomatisierung der Mengenlehre konnte mithilfe geeigneter Einschränkungen bei der Konstruktion von Mengen in den Jahren danach die Konsistenz dieses Fundaments im Rahmen der Möglichkeiten wiederhergestellt werden. Dabei gab die Sorge um Widersprüche der axiomatischen Methode großen Auftrieb. Sie führte dazu, dass Logik, Axiomatisierungen und formale Beweissysteme eine zentrale Rolle in der Mathematik des 20. Jahrhunderts einnahmen. Und so kam es schließlich, dass auch Axiomen und Beweissysteme zu Bezugsgrößen des Rechnens und Beweisens wurden. Im Laufe dieser Entwicklung stellte sich dann die Frage nach der Berechenbarkeit. Hilbert war Anfang des 20. Jahrhunderts noch davon überzeugt, dass es in der Mathematik kein Ignorabimus geben werde, dass es also für alle mathematischen Theorien auch endliche formale Beweissysteme gibt, mit deren Regeln die Sätze dieser Theorien bewiesen werden können. 1932 zeigte Gödel jedoch, dass schon die Arithmetik kein Beweissystem besitzt, das dann, wenn es korrekt ist, auch alle wahren Sätze der Arithmetik zu beweisen erlaubt. Gödels Unvollständigkeitssatz ist markant, denn er besagt, dass unseren Möglichkeiten durch ein formales Nachrechnen, die Wahrheit von Sätzen verifizieren zu können, Grenzen gesetzt sind und dass es keine esoterischen Theorien sind, deren Wahrheit nicht gerechnet werden kann, sondern so alltägliche Theorien wie die Arithmetik und die den mathematischen Sprachen zugrunde liegende Quantorenlogik der zweiten Stufe. Mit diesem Ergebnis kamen dann auch die Zweifel, ob denn wirklich die Wahrheit von Sätzen einer Theorie effektiv entscheidbar ist, wenn es für sie ein korrektes und vollständiges Beweissystem gibt. wie etwa der Quantenlogik erster Stufe, der in Axiomatisierbarkeit Gödel mit dem schon erwähnten Vollständigkeitssatz bewiesen hatte. Dies war der Hintergrund des Entscheidungsproblems. Der Prozess der Abstraktion bei den Bezugsgrößen des Rechnens, der sich in der Geschichte der Mathematik nachzeichnen lässt, erreicht mit der Turing-Maschine gewissermaßen einen Grenzwert. Die Bezugsgrößen des Rechnens einer Maschine, deren Rechnen Schrift ist, sind bedeutungslose Zeichen. Nur noch im Begründungszusammenhang spielen die Größen, auf die sich ein solches Rechnen bezieht, eine gewisse Rolle. Aber dieser Bezug zu den Größen entzieht sich auch allzu leicht dem Blick. Denn die Kodierung, die die zentrale Technik der Einschreibung ist, erzeugt zwischen den Größen und ihren Wortdarstellungen eine fatale kognitive Distanz. Diese Beobachtung rückt die Erfindung des Rechnens als Schrift noch einmal in ein anderes Licht. Wenn das Rechnen als ein Lesen und Schreiben von Zeichen vollzogen wird, dann teilt sich die Aufgabe der effektiven Verarbeitung in zwei Teile: die Formulierung eines Berechnungsverfahrens und die Ausführung des Rechenprozesses nach dem formulierten Verfahren. Ähnlich der Unterscheidung zwischen einer Ars Inveniendi und einer Ars Judicandi oder in neuerer Sprache einer Logic of Invention und einer Logic of Justification. Während die Ausführung eines Rechenprozesses durch eine universelle Maschine als ein Lese- und Schreibprozess ausgeführt werden kann oder heute durch einen Computer, ist der andere Teil der Aufgabe effektiver Verarbeitung die Formulierung des Verfahrens. Im Prinzip besteht diese Formulierung darin, ein gedachtes Prozessverhalten so zu beschreiben, dass die universelle Maschine dann die intendierten Prozesse so ausführen kann. Diese Trennung in Verfahren und Prozess gab es natürlich immer schon, nur fiel sie früher weniger ins Gewicht. Das Rechnen der Rechenknechte, der Buchhalter, der Schüler und der Vermesser war die Verwendung eines Repertoires von Berechnungsverfahren, deren Notation festgelegt war. Ihre Aufgabe bestand darin, Rechnungen für bestimmte Eingabewerte nach diesen Verfahren durchzuführen. An diesem Bild des Rechnens hat sich Turing orientiert. Und diese Vorstellung steckt auch hinter dem intuitiven Begriff der Effektivität. Die Formulierung der Maschine, also des Berechnungsverfahrens, bleibt bei dieser Betrachtung aber unberücksichtigt. Für das Schreiben von Berechnungsverfahren ist deshalb die Turing-Maschine nur ein Medium. Zwischen den Berechnungsverfahren und ihrer Niederschrift auf dem Band einer universellen Turing-Maschine besteht kein zwingender struktureller Zusammenhang. Die Beziehung zwischen dem Verfahren und der Repräsentation seiner Implementierung ist die einer Kodierung, eines funktionalen Zusammenhangs zwar, aber nicht notwendig die einer strukturbewahrenden Abbildung. Diese Beobachtung wirft ein weiteres Licht auf Turings Erfindung des Rechnens als Schrift. Es sind keine Homomorphismen oder Isomorphismen im Spiel, es herrscht nicht das frege'sche Prinzip der Kompositionalität, nachdem sich die Bedeutung des Ganzen aus den Bedeutungen der Teile in funktionaler Weise zusammensetzt. Die Programmierung ist auch keine Teildisziplin der Ars Charakteristika, für die schon der junge Leibniz das Kompositionalitätsprinzip formulierte. Programme sind etwas anderes. Sie können sich operational nach Belieben verhalten. Es ist ihnen alles erlaubt, solange es ihnen gelingt, das Gedachte als ein effektiv ausführbares auszudrücken. Erst durch die Fesseln einer Disziplinierung werden sie strukturiert. Wie weit diese Ausdrucksmöglichkeit der Kodierung geht und wie ausdrucksstark das dadurch resultierende Konzept der Reduktion ist, das für Turings Erfindung des Rechnens als Schrift so charakteristisch ist, zeigt einer der schönsten Beweise mit Turing-Maschinen, den wir haben, der Beweis des Cook'schen Theorems. Das Cook'sche Theorem besagt, dass das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik NP vollständig ist. Um die NP-Vollständigkeit zu zeigen, muss zunächst bewiesen werden, dass das Erfüllbarkeitsproblem durch eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomieller Zeit gelöst werden kann. Das ist einfach, denn man muss dafür nur eine Maschine bauen, die in polynomieller Zeit eine Belegung rät, wobei jede Belegung der Aussagenvariablen möglich sein muss, und die dann in polynomieller Zeit prüft, ob die Belegung die eingegebene aussagenlogische Formel wahrmacht. Schwieriger ist es, die zweite Bedingung der NP-Vollständigkeit zu prüfen, dass nämlich jedes Problem in der Klasse NP auf das Erfüllbarkeitsproblem polynomiell reduzierbar ist. Dafür muss unter anderem gezeigt werden, dass für jede polynomiell beschränkte nicht-deterministische Turing-Maschine und jedes Eingabewort eine aussagenlogische Formel so konstruiert werden kann, dass diese genau dann erfüllbar ist, wenn die Turing-Maschine eine akzeptierende Berechnung für dieses Eingabewort ausführen kann. Dieser Teil des Beweises ist, was hier interessiert. Um die Formel zu konstruieren, denkt man sich die Folge der Bandinschriften zu jedem in der Eingabelänge polynomiellen vielen Zeitpunkte. Dabei kann man sich auf einen endlichen Bandabschnitt beschränken, der zweimal so lang ist wie die Zahl der Zeitpunkte, denn die Maschine kann in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit, wenn sie in jedem Schritt das nächste links stehende Feld inspiziert, nur so viele Felder scannen, wie es Zeitpunkte gibt, und entsprechend, wenn sie immer nach rechts gehen würde, das gleiche. Die Berechnung auf dem Band muss sich also in diesem einen Abschnitt abspielen, der zweimal so lang ist wie die Zahl der Zeitpunkte. Die Folge der Bandinschriften, die den Lauf der Maschine dokumentieren, lässt sich dann als eine Matrix betrachten, bei der jedem Eintrag ein Feld entspricht, das, wenn es in der i-ten Zeile und in der j-ten Spalte steht, das Symbol enthält, dass die Maschine nach i-Schritten auf dem Feld mit der Nummer j ihres Bandes stehen kann. Im Beweis wird dann eine Formel konstruiert, die die möglichen Muster beschreibt, die bei einer Rechnung der Turing-Maschine für die gegebene Eingabe entstehen können. Hier kommt dieses andere Phänomen der Schrift zum Vorschein, die Schriftbildlichkeit, denn der Beweis des Cook'schen Theorems stützt sich auf die Vorstellung vom Verlauf einer Rechnung als Bild. Der entscheidende Schritt darin ist die Konstruktion der Reduktion, bei der das Bild der Berechnung als ein Muster von Zeichen in der Sprache der Aussagenlogik beschrieben wird. Diese Kodierung vom Bild zur Formel konstituiert die Reduktion. Hier wird beschrieben und nicht strukturiert. Bleibt der Blick auf das Band einer Turing-Maschine nicht bei den einzelnen Zeichen und deren Bewegung, dann können die Bandinschriften auch anders aufgefasst werden. Dann kann das Band einer Turing-Maschine auch Farben und Bilder und Töne und Musik kodieren, und das Rechnen der Maschine kann Schatten und Licht werfen oder singen und spielen. Denn den Möglichkeiten der Interpretation sind ja keine Grenzen gesetzt. Das Band erlaubt jede Form der Synästhesie. Und die Gläubigen der New Kind of Science finden auf dem Band vielleicht sogar Ordnung, Welt und Intelligenz. Weil solche Möglichkeiten des medialen Gebrauchs der Turing-Maschine aber von keiner Theorie mehr gezähmt werden und auch der Begründungszusammenhang verblasst, hat sich die Tiefenstruktur des Rechnens schon weitgehend aufgelöst und einer Interpretationspraxis Platz gemacht, in der man nur hat, was man hört und sieht. Die Maschine wird dadurch aber zur Natur und der Mensch wieder zu dem Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind, wie es Protagoras sah, der den Mathematikern misstraute. Dann sind wir aber auch wieder am Anfang der platonischen Wissensordnung, bei der Doxa, dem Meinen, und nicht bei der Episteme, dem Wissen, bei der Eikasia, der Vermutung und täuschenden Wahrnehmung, und noch entfernt von der Pistis, der Sicherheit des Fürwahrhaltens. Es sind die Bilder, die uns dann beherrschen und nicht die Gegenstände oder Ideen. Das können wir heute schon beobachten. Bald sind wir wieder die Sterblichen, die von der Teilhabe am So-Sein des Seienden ausgeschlossen sind und nur dem bloßen Meinen verhaftet. Hatte nicht die Göttin schon den Parmenides gewarnt, als er sie mit seinen Pferden aufsuchte? Den Weg des Suchens sollst du nicht gehen, hatte sie ihm damals gesagt. Den Weg, auf dem die Sterblichen, die Nichtswissenden, umherwanken, die Doppelköpfigen, deren Ohnmacht lenkt in ihrer Brust ihren schwankenden Verstand, und sie treiben dahin, so taub als blöd und blind, verdutzte Gaffer, unterscheidungslose Haufen, bei denen Sein und Nichtsein dasselbe gilt und nicht dasselbe und es in allen Dingen einen umgekehrten Weg gibt. Wolfgang, lieber Freund, sollten wir zwei nicht auch zu der Göttin reisen, um uns Rat zu holen, damit sie uns zärtlich die Hand ergreift und uns sagt, wo es lang geht?